In den meisten christlichen Kirchen spielt die Taufe eine ganz große Rolle. Es gibt eigentlich nur zwei Kirchen, die ich kenne, die die Taufe nicht praktizieren. Das eine sind die Quäker, eine kleine Freikirche, die aus England stammt, und das andere stammt auch aus England, die Heilsarmee, Salvation Army, die die Taufe nicht praktiziert. In allen anderen Kirchen wird getauft, auf unterschiedliche Art und Weise, aber es wird daran deutlich, dass Taufe und Christentum irgendwie in einem ganz engen Zusammenhang miteinander stehen. Das hängt sicherlich mit dem Neuen Testament zusammen. Und zwar unter anderem damit, dass Jesus sich selber hat taufen lassen. Er war 30 Jahre alt, ungefähr. Und da ging er eines Tages dann an den Jordan, wo ein Verwandter von ihm, Johannes, der Täufer, taufte. Große Scharen kamen dort an den Jordan. Und Jesus wollte sich auch taufen lassen. Und Johannes sagt dann zu ihm: Du Jesus, ich bin nicht würdig, dich zu taufen. Umgekehrt wäre es besser. Es wäre besser, ich würde von dir getauft. Denn ich bin nicht einmal würdig, deine Schuhriemen zu lösen, sagt er. Denn Johannes hatte den Heiligen Geist und er wusste, wer Jesus ist, nämlich der Sohn des lebendigen Gottes. Und er wusste, dass Jesus ein Mensch ist, ohne Schuld und ohne Sünde. Und er taufte ja Sünder dort am Jordan. Deshalb, ich bin nicht würdig. Du hast es nicht nötig. Und dann sagt Jesus ein ganz wichtiges Wort. Er sagt, es ist uns, und damit meint er sich auch, es ist uns geboten, alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Also, es ist uns geboten, genau das zu tun, was Gott will. Und dazu gehörte für ihn die Taufe und deshalb ließ er sich taufen. Dann wissen wir von den Jüngern Jesu, dass sie getauft haben. Und wir wissen, dass Jesus am Ende seines Dienstes hier auf der Erde, kurz bevor er zu seinem Vater in den Himmel auffuhr, seinen Jüngern einen Missions- und auch gleichzeitig einen Taufauftrag mit auf den Weg gegeben hat, den ich heute Morgen nach Markus zitiere. Da sagt Jesus: Geht hin und verkündigt aller Kreatur das Evangelium. Und wer da glaubt und getauft wird, wird gerettet werden. Und wer nicht glaubt, geht verloren. Also geht hin in alle Welt, verkündigt aller Kreatur das Evangelium. Und wer da glaubt und getauft wird, wird gerettet werden. Wer aber nicht glaubt, geht verloren. Dieses Wort hat ein besonderes Gewicht, weil es gewissermaßen das letzte Wort Jesu ist an seine Jünger. Dann verabschiedet er sich. Eine Wolke nimmt ihn auf. Er geht zu seinem Vater in den Himmel. Aber er hat ihnen das gewissermaßen ins Stammbuch geschrieben. Geht hin und verkündigt aller Kreatur das Evangelium, die frohe Botschaft. Und wer da glaubt und getauft wird, wird gerettet werden. Ich habe ein Büchlein zu Hause. Ich habe es gestern Nachmittag in unserer Taufvorbereitung schon erzählt. Und dieses Büchlein trägt die Überschrift Letzte Worte großer Männer. Und da stehen sie alle nebeneinander, Nietzsche und Goethe und was immer sie dann auch zum Schluss ihres Lebens auf ihrem Sterbebett gesagt haben. Letzte Worte großer Männer. Wenn wir nach den letzten Worten Jesu hier auf dieser Erde fragen, ist es dieses Wort. Geht hin, verkündigt das Evangelium und wer da glaubt und getauft wird, der wird gerettet werden. Das Erste, was Jesus hier sagt, ist: Geht hin und verkündigt das Evangelium, die frohe Botschaft aller Kreatur. Allen Völkern, heißt es bei Matthäus. Macht euch auf den Weg. Und das, was ich euch mitgebe, ist das, was ich euch gelehrt habe in diesen 3 Jahren, nämlich die frohe Botschaft. Die Botschaft, dass Gott alle Menschen liebt. Die Botschaft, dass Gott will, dass alle errettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Die Botschaft, dass Gott die rettet, die ein bewusstes, persönliches Ja zu Jesus Christus als ihrem Herrn und Erlöser sagen. Also hat Gott die Welt geliebt, so lesen wir im Evangelium, in Johannes Evangelium, dass er seinen eingeborenen Sohn dahingab, damit alle, die an ihn glauben, an Jesus, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Mit dieser Botschaft in der Tasche, das heißt im Herzen und dann auch auf den Lippen, zogen die Jünger los. Und das ist eine gewaltige Leistung, die sie vollbracht haben. Sie haben versucht, bis an die Grenzen der Erde zu gehen. Und einige Spötter über unsere Heimat sagen, sie sind da inzwischen auch angelangt, weil wir ja hier irgendwie am Ende der Welt in Friesland und aus Friesland leben. Aber wir wissen, die Welt ist ja viel größer und geht weit darüber hinaus. Aber in allen Nationen wird heute das Evangelium von Jesus Christus verkündigt. Und Jesus sagte einmal zu seinen Jüngern, als er von der letzten großen Zeit sprach, von der schwierigen Zeit am Ende der Welt, da sagte er, bevor das alles passiert, auch bevor ich wiederkomme in Herrlichkeit, muss zunächst das Evangelium allen Völkern verkündigt werden. Und wenn man auf dieses Wort guckt, dann stellt man fest, wir sind heute nah dran, denn in allen Nationen wird das Evangelium verkündigt. Es ist ein Auftrag gewesen, den Jesus als letztes Wort gewissermaßen seine Jünger ihnen mit auf den Weg gegeben hat. Das Wort Evangelium ist ein Wort, das die Schreiber des Neuen Testamentes, das Jesus gewissermaßen übernommen hat, das es vorher schon gab, aber etwas ganz anderes bedeutete. Das ist also keine neue Erfindung des Neuen Testamentes. Vieles ist neu im Neuen Testament, aber dieses Wort Evangelium gab es schon vorher. Evangelium bedeutet wörtlich übersetzt die frohe Botschaft. Und Evangelium wurde ursprünglich verkündigt, wenn ein neuer König eine neue Herrschaft begründete, also irgendwo auf den Thron stieg in irgendeinem Land, und dann schickte er seine Herolde aus, und die verkündigten nun das Evangelium. Ein neuer König sitzt auf unserem Thron hier in unserem Volk. Und mit diesem Evangelium war immer auch eine Amnestie verbunden. Das heißt, die Herolde sagten, weil nun dieser neue König regiert, erlässt er eine Amnestie für alle, die irgendwie schuldig geworden sind, die verurteilt wurden, die in den Gefängnis sitzen, die dürfen jetzt raus, die dürfen frei werden. Und diese Botschaft, ein neuer König hat die Herrschaft übernommen, es gibt eine umfassende Amnestie, diese Botschaft nannte man schon vor Jesus und auch parallel zur Zeit Jesu in den anderen Nationen Evangelium, die frohe Botschaft. Es gab allerdings eine Bedingung. Wenn die Herolde durch die Lande zogen und das Evangelium verkündigten, dieses Evangelium, dann mussten die Leute dem neuen König huldigen. Sie mussten sagen, wir wollen, dass dieser König über uns herrscht. Wir nehmen ihn als unseren Herrscher an. Und wer es nicht tat, der hatte dann die Folgen zu tragen. Das gab es auch hier in unseren Breitengraden, als zum Beispiel der Großherzog von Oldenburg hier im Jeverland die Herrschaft übernahm. Jever gehörte ja über 250 Jahre zu Russland, das wissen die wenigsten. Katharina die Große war auch Herrin von Jever. Aber irgendwann übernahm aus praktischen Gründen der Großherzog von Oldenburg, die Herrschaft Russland war ja weit weg, die fernen Fürsten, so lautet auch ein Buch über diese Zeit. Und dann wurde auch so eine Art Evangelium verkündigt. Er übernimmt die Herrschaft hier in diesem Breitengraden und die Leute, das hieß der Rat der Stadt Jever, die Vertreter des Handwerks, der Zünfte und so weiter, sie mussten dem neuen Fürsten hier in diesem Land huldigen. Und sagten, wir erklären uns bereit, diesen Herrschaftswechsel für uns persönlich anzunehmen und zu akzeptieren. Was hat das nun mit dem neutestamentlichen Evangelium zu tun? Es ist ähnlich. Mit dem neutestamentlichen Evangelium wird ein neuer König in dieser Welt proklamiert, nämlich Jesus Christus als Herr. Und das war früher eine gefährliche Botschaft im Römischen Reich. Denn der Titel Kyrios, den hatte der Kaiser in Rom gepachtet. Er betrachtete sich als der Kyrios, als der Herr aller Herren und der König der Könige. Man hatte eine große Freiheit im Römischen Reich. Man war relativ tolerant, man durfte seinen Glauben haben. Und auch seinen Glauben leben. Man durfte seine Tempel bauen. Also alles große Toleranz. Aber eines durfte man nicht im Römischen Reich. Man durfte den Kaiser in Rom nicht streitig machen, dass er der Kyrios ist. Der, der über allen Religionssystemen, über allen Weltanschauungen steht. Und wenn man so will, der leibhaftige Gott hier auf der Erde ist. Und das machten die ersten Christen. Sie nahmen das Evangelium an und sie sagten, Jesus ist Herr. Das ist das älteste Glaubensbekenntnis, auch schon im Neuen Testament überliefert. Christus ist der Kyrios. Und damit begaben sie sich in Widerspruch zum Staat und zur Gesellschaft. Und das war eine gefährliche Sache, sich damals taufen zu lassen. Heute freuen sich hier alle. Und es wäre überhaupt kein Problem, hier die Bilder aufzunehmen, sie ins Internet zu setzen. Das werden wir ja auch machen, denke ich. Nicht alle Leute können gucken. Maria und Rosi, sie haben in ihrem Leben einen Herrschaftswechsel vollzogen. Sie haben ihrem Herrn gehuldigt, diesen neuen König angenommen, machen das äußerlich sichtbar. Und alle Welt, einige schütteln den Kopf und sagen, ja, merkwürdig, nicht, dass sie das noch brauchen, so in ihrem Alter, man wird doch als Baby getauft. Und andere sagen vielleicht, ist vielleicht interessant, ich will mal nachfragen, ich kenne die Maria ganz gut oder die Rosi und werde mich da mal erkundigen, warum sie das haben an sich vollziehen lassen. Im Römischen Reich damals war das eine gefährliche Geschichte, sich taufen zu lassen. Das könnte bedeuten, dass man morgen schon den Löwen vorgeworfen wurde. Und die Leute haben es trotzdem getan. Weil dieser neue König, weil Jesus Christus so faszinierend für sie war, dass sie eigentlich nicht anders konnten. Das lesen wir immer wieder im Neuen Testament, dass den Leuten der Mund verboten wird, dass sie sagen, du darfst in deinem Herzen glauben, was du willst. Aber sobald du den Mund aufmachst und von Jesus redest, landest du im Gefängnis. Was sagen die Apostel? Wir können doch nicht schweigen. Es ist doch völlig unmöglich, den Mund zu halten, wenn es um Jesus geht. Und sie sind dafür ins Gefängnis gegangen, sie haben sich dafür verbrennen lassen, den Löwen vorwerfen lassen und so weiter. So wichtig, so bedeutsam war dieser neue König für sie in ihrem Leben. Das war er ihnen wert. Warum war er ihnen das wert? Und hier gibt es einen wichtigen Unterschied zwischen diesem König, Jesus, und den anderen Königen und Herren, die auch immer mal wieder ein Evangelium verkündigten und sagten, ich habe jetzt die Herrschaft hier übernommen, den Thron bestiegen, ich erlasse eine Amnestie. Sie wussten, dass dieser König der Könige, dieser Herr aller Herren, dass Jesus Christus ganz anders ist als die Könige der Welt, als die Machthaber und die Diktatoren. Die wussten, dass dieser Jesus Christus ein König ist, der kein Heer befehligt. Das war für damalige Verhältnisse etwas völlig Unmögliches. Und selbst der Fürst, der relativ unbedeutende von Liechtenstein, hat eine kleine Armee. Die paradiert zwar nur noch und trägt die Waffen nur aus Spaß sozusagen, nicht aus Traditionsgründen, aber zu einem König gehörte in früherer Zeit immer auch eine Armee. Da gehörte nicht nur die Macht, die ihm nach dem Verständnis damals von Gott gegeben war, sondern auch gleichzeitig die Mittel, die diese Macht durchsetzten und sie bewahrten und garantierten in der jeweiligen Gesellschaft. Und nun kommt einer und auf dessen Kreuz steht oben Jesus Christus, König der Juden. Und er verzichtet völlig auf alle Gewalt und Macht. Das haben Christen in der späteren Zeit völlig vergessen, als sie loszogen als Kreuzritter und so weiter und mit militärischer Macht versuchten, das Evangelium in dieser Welt durchzusetzen, zu christianisieren, anstatt zu evangelisieren. Dieser König hat nie ein Heer befehligt. Dieser König hat nie ein Buch geschrieben. Das ist auch hochinteressant. Das Einzige, was Jesus jemals geschrieben hat, das hat er in den Sand geschrieben. Er hat kein Buch geschrieben. Er hat sogar, bis auf eine ganz kleine Ausnahme, die Grenze seines Landes Israel überhaupt nicht überschritten. Und erst am Ende seines Lebens einen Tod am Fluchholz, so sagte man damals, gestorben. Als Verbrecher, zwischen Verbrechern gekreuzigt auf Golgatha, vor den Toren der Stadt. So ein König. Ein Gekreuzigter. Ein verurteilter Verbrecher. Die Leute, die diesen König König nannten, die Christen, die sagten, und er ist dennoch ein König. Denn er hätte die Macht gehabt, vom Kreuz herabzusteigen. Er hätte die Macht gehabt, Legionen von Engeln zu befehligen und sie einzusetzen, um sein Königtum in dieser Welt zu zementieren und durchzusetzen. Aber er hat bewusst darauf verzichtet. Er ist anders als die anderen Könige. Die anderen Könige haben immer und leben immer auf unsere Kosten. Und er ist einer, auf dessen Kosten wir leben dürfen. Er starb für uns. Und bei den anderen Königen ist es immer so, dass da Tausende von Menschen für sie sterben auf den Schlachtfeldern dieser Welt. Aber das ist ein König, der für uns starb, aus Liebe zu uns Menschen. Und nun kommt noch etwas ganz Wichtiges hinzu. Es ist ein König, der von seinen Leuten nicht zwangsweise verlangt, dass sie ihm huldigen und dass sie ihm ihr Leben übereignen, sondern der ihnen an dieser Stelle die Freiheit der Entscheidung gibt. Das haben die anderen Könige mit ihrem Evangelium früher nicht gemacht. Die haben genau geguckt, die Häscher und die geheimen Polizisten dieser Könige, genau geguckt, wer huldigt dem neuen König. Wer nimmt das Evangelium dieses neuen Königs an? Und manchmal war es ja auch eine blöde Sache, so ein neues Evangelium anzunehmen, besonders dann, wenn man vorher bei dem alten König sehr profitabel gelebt hatte. Da waren Seilschaften entstanden, da gab es also Beziehungsnetze und da konnte man Geld machen. Jetzt kam ein neuer König und er wischte diese ganzen Seilschaften einfach vom Tisch und sagte, jetzt fängt alles neu an. Das war für manche recht unangenehm, wenn da so ein Evangelium verkündigt wurde. Und es gab Leute, die drückten sich darum, dem neuen König sozusagen zu huldigen und zu sagen, wir wollen, dass du über uns herrschst. Aber das war eine gefährliche Geschichte. Weil das aktenkundig wurde. Und weil das letztendlich damit endete, dass sie ins Gefängnis kamen und dass sie umgebracht wurden. Zu Tode verurteilt. Das ließ sich der König, das ließen sich die Könige nicht gefallen. Und nun kommt da ein ganz anderer König, Jesus Christus, der legt sogar Wert darauf, dass du eine ganz freie und persönliche Entscheidung triffst. Das ist übrigens auch der Grund, warum es im Neuen Testament keine Säuglingstaufe gibt, keine Babytaufe. Weil Jesus gerne möchte, dass du, wenn du ihn denn huldigst, wenn du das Evangelium annimmst, diese neue Regierungserklärung, dass du das aus freien Stücken tust. Ich kann mich noch erinnern, es ist schon lange her, dass ich vor dem Standesbeamten stand mit meiner Frau und dass der Standesbeamte dann sagte, sind Sie völlig freiwillig hier? Und da guckte er so auf die Trauzeugen, die anwesend waren, wir haben so im Standesamt einen ganz kleinen Kreis geheiratet, guckte er so auf die Trauzeugen und sagte, oder wo haben Sie Ihre Pistolen? Das ist offensichtlich wichtig für den Abschluss eines Ehevertrages vor dem Standesbeamten, dass man völlig freiwillig, ungezwungen dorthin kommt. Und das ist heute ja besonders wichtig, weil wir ja Menschen aus verschiedenen Kulturkreisen in unserem Land haben. Und da gibt es solche Zwangsverheiratungen. Und jeder in unserem Land würde sagen, ist doch unmöglich, dass man einen Menschen mit einem anderen Menschen zwangsverheiratet. Geht doch nicht. Ich bin immer wieder begeistert, wenn ich sehe, wie fortschrittlich das Neue Testament ist. Und dass im Neuen Testament auch alle möglichen Traditionen durchbrochen werden, die die Freiheit des Menschen einschränken. Und Jesus kommt immer wieder zu seinen Jüngern und sagt, wollt ihr oder wollt ihr nicht? Oder was wollt ihr, dass ich euch tun soll? Und er sagt dann auch zu seinen Jüngern, in einer schwierigen Situation zum Beispiel, wollt ihr nicht auch von mir gehen? Ihr hättet die Freiheit. Ihr habt die Freiheit, von mir zu gehen. Deswegen ist Jesus auch alles andere als irgendein Sektenguru. Sektengurus binden die Leute an sich persönlich. Und einer, der in einer Sekte ist, der kann nachher nicht raus. Es sei denn, er geht zum Psychotherapeuten und lässt sich deprogrammieren. Aber bei Jesus ist das so, dass wir immer in einem Verhältnis der Freiheit sind. Und das hängt ganz tief mit einem besonderen Thema zusammen, das auch uns immer wieder berührt als Menschen. Bis in die Nachmittagssendungen des Fernsehens hinein. Ich denke an Hannah und die Liebe. Es gibt hier einige, die gucken das ganz gerne. Wie heißt das? Anna. Siehst du, ich wollte nur testen, ob du das auch guckst. Meine Frau heißt nämlich Hannah, deswegen... Also an solchen Stellen merkt man, das ist ein Thema, das alle Menschen tief berührt. Das Thema Liebe. Und Liebe ist nur möglich im Zusammenhang mit Freiheit. Liebe ist nur möglich im Zusammenhang mit Freiheit. Und dieser neue König, Jesus Christus, ist ein König der Liebe. Und er kam in aller Freiheit und Freiwilligkeit auf diese Erde. Und ließ sich in aller Freiwilligkeit aus Liebe zu uns Menschen ans Kreuz schlagen. Er hätte das nicht müssen. Aber er tat es, weil er dich liebt und einen so starken Beweis seiner Liebe dir vor Augen malen wollte. Wo gibt es einen anderen König oder auch einen anderen Gott, der das für dich getan hätte? Und dann noch am Kreuz betet: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Ein König der Liebe. Also hat Gott die Welt geliebt. Und dieser König der Liebe will auch eine Antwort der Liebe. Er möchte, dass wir ihm jetzt nicht nachfolgen, weil wir fürchten müssen, da kommt gleich im Anschluss dann das Todesurteil. Also unter Zwang oder Druck. Oder weil andere das wollen und es gut finden. Sondern er will eine persönliche Entscheidung. Und deswegen wird im Neuen Testament niemand zur Taufe getragen. Sondern Menschen gehen zur Taufe und lassen sich taufen. Sie treffen eine Entscheidung. Und Taufe ist, wenn man in diesem Bild bleibt, wenn man sagt, ich huldige hiermit meinem König und sage, er ist jetzt mein Herr. Und alle anderen Herren in meinem Leben haben keinen Platz mehr in meinem Herzen. Ich gehöre nicht mehr ihnen, ich gehöre nur noch ihm. Nicht mal mir selbst gehöre ich. Lebe ich, so sagt es Paulus mal an einer Stelle, dann lebe ich dem Herrn. Und sterbe ich, so sterbe ich dem Herrn. Christus ist mein Leben. Und sterben ist mein Gewinn. Ich fand das ganz lustig. Ich kenne einen Friedhofsblumenhändler, also der die Kränze verkauft und Grabgestecke und alles Mögliche in Bremen, direkt am Friedhof. Und der hat dieses Motto intern sozusagen: Christus ist mein Leben, der glaubt an Jesus, und sterben ist mein Gewinn. Aber Paulus meinte natürlich etwas ganz anderes. Ja? Paulus meinte natürlich etwas ganz anderes an dieser Stelle. Das heißt, da wo ich lebe, lebe ich für Christus. Und wenn ich sterbe, bin ich nicht von Christus getrennt durch den Tod, sondern ich sterbe ihm gewissermaßen entgegen und sterbe hinein in das ewige Leben. Und das macht ihr beide heute, dass ihr Jesus Christus in der Taufe huldigt. Und dass ihr ihm sagt, du sollst König in meinem Leben sein. Und alle anderen Herren und Herrschaften haben keinen Raum und keinen Platz mehr in meinem Herzen, nur du alleine. Das wird euch zwar passieren, ich kenne das aus meinem eigenen Leben, dass man immer mal wieder, auch in der Folgezeit, ist ja so geprägt von diesen alten Machthabern und Herrschaften, dass man immer mal wieder auch rückfällig wird. Das Volk Israel kannte das auch. Die haben auch die Herrschaft gewechselt. Nicht? Die waren 400 Jahre Sklaven in Ägypten und dann hat Gott sie da rausgeholt, durch das Rote Meer hindurch, durch die Wüste Sinai geführt, und da hatten sie Hunger und dann machen sie Mose Vorwürfe und wären am liebsten wieder zu den Fleischtöpfen Ägypten zurückgekehrt. Was passiert in unserem Leben? Aber deswegen ist es umso wichtiger, auch getauft zu sein, um so einen Tag zu haben in unserem Leben. Wir sagen, da ist offiziell und sichtbar der Herrschaftswechsel vollzogen worden. Da habe ich das Evangelium von Jesus Christus angenommen. Und da habe ich mit ihm den Bund geschlossen. Als Jesus am Kreuz von Golgatha starb, da hat er, wenn man so will, die Bluttaufe erlebt. Für uns. Und wir brauchen sie nicht mehr an uns vollziehen zu lassen, die Bluttaufe. Der Schächer am Kreuz, auf den wir uns immer so gerne berufen, wenn es darum geht, nur zu glauben und nicht getauft zu werden, der hat die Bluttaufe am Kreuz erlebt. Er ist gestorben. Er selber sagt, ja, für unsere Schuld hängen wir hier an diesem Kreuz. Aber Jesus war ohne Schuld, sagt er. Und Pontius Pilatus auch. Die Taufe ist, wenn man so will, unser Teil. So möchte ich es an dieser Stelle sagen, dieses Bundesschlusses. Er hat sich für uns hingegeben am Kreuz und streckt uns die Hand entgegen. Und nun kommt es darauf an, dass wir diese Hand annehmen. Und die Taufe ist dafür ein sichtbares Zeichen vor Gott, vor der unsichtbaren und vor der sichtbaren Welt. Und alle, die hier sind, sind Zeugen. Und jeder hat das Recht nachzufragen und zu sagen, warum habt ihr euch taufen lassen? Oder in späteren Zeiten, du hast sie doch taufen lassen. Ihr macht das nicht privat in eurem Kämmerlein, sondern so, dass ihr euch selber in Zukunft daran erinnern könnt und dass ihr vor vielen Zeugen das getan habt. Gott segne euch bei eurer Taufe, uns beim Zuschauen und Nachdenken, und er segne sein Wort an uns. Amen.